Ich lese uns aus der Apostelgeschichte. Ja, jetzt muss ich sehen, dass ich die Brille nicht runterfällt. Aber an dem Pult fühle ich mich wohler als auf der Kanzel, das darf ich euch sagen. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkünden. Wir gingen in Troas an Bord eines Schiffes, segelten zur Insel Samothrake und von dort nach Neapolis, wo wir am nächsten Tag anlegten. Von dort aus erreichten wir Philippi, eine größere Stadt in der Provinz Mazedonien und römische Kolonie. Dort blieben wir mehrere Tage. Am Sabbat gingen wir ans Ufer eines Flusses, etwas außerhalb der Stadt, weil wir annahmen, dass die Einwohner sich hier zum Gebet trafen, und wir setzten uns hin, um mit einigen Frauen zu sprechen, die dort zusammengekommen waren. Eine dieser Frauen war Lydia aus Thyatira, die mit kostbaren Purpurstoffen Handel trieb. Sie war keine Jüdin, hielt sich aber zur jüdischen Versammlung. Während sie uns zuhörte, öffnete der Herr ihr das Herz für die Botschaft, die Paulus verkündete. Sie ließ sich zusammen mit allen, die zu ihrem Haus gehörten, taufen und bat uns, ihre Gäste zu sein. Wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ich dem Herrn treu bin, sagte sie, dann kommt und bleibt in meinem Haus. Und sie drängte uns so lange, bis wir nachgaben. Eine wunderbare Geschichte. Liebe Geschwister, liebe Freunde, die Frage, was soll ich predigen, fokussiert sich meistens auf die Frage, worüber, über welchen Text soll ich predigen, und ich habe mich für den heutigen Perikopentext entschieden, der in der Losung zu finden ist. Also die Geschichte von Lydia aus Thyatira, wie sie zum Glauben kommt durch den Dienst des Apostels Paulus. Ich möchte zunächst noch ein paar Vorbemerkungen machen. Es war ja die zweite Reise, die zweite Missionsreise des Apostels Paulus, der nach einer fantastischen Ausbildung summa cum laude, einer der besten Absolventen der damaligen theologischen Hochschule gewesen ist und mit ganz großer Sicherheit aufgetreten ist. Also er hatte auch das Zeug zum Leiter und vielleicht sogar zu einem politischen Leitungsamt, zu einem Präsidenten. Und dann hat Christus diesen Mann, der meinte, aufgrund seiner Erkenntnisse die Christen verfolgen zu dürfen und ja sie ausrotten zu müssen, Christus hat diesen Mann überwältigt. Er hat ihn rumgekriegt, er hat ihn gedreht, er hat die Richtung seines Lebens völlig neu eingestellt und hat ihn in den Missionsdienst berufen. Ich vermute, in relativ jungen Jahren, also da, wo man wirklich noch die Weichen stellen kann, wo man sich darauf freut, wo man Visionen und Ziele definieren kann. Und dann hat Gott dieses gesamte geballte Potenzial eines jungen Menschen so eingestellt, dass er sagen konnte, das, was für mich entscheidend war, als Gegnerschaft, als Feindbild des Judentums anzugehen und zu bekämpfen, das muss ich neu begreifen, das muss ich neu verinnerlichen. Was ist das eigentlich mit diesem Jesus? Und dann erzählt die Geschichte, dass dieser Paulus noch mal 3 Jahre in Klausur ging. Ich kann mir vorstellen, dass er da nochmal seine theologischen Grunderkenntnisse unter die Lupe genommen hat, in Tarsus, in seiner Heimatstadt. Bis Gott ihn zu einem neuen, zu einem weiteren Mal herausgerufen hat. Und dann begann eigentlich die Phase seiner Missionstätigkeit. Drei Missionsreisen sind von ihm überliefert. Eine mehr zu Lande, eine mehr zu Wasser. Und diese zweite, die hat also sozusagen eine Mischung gehabt von Land und Wasser. Er ist durch Kleinasien, durch die heutige Türkei gewandert, meistens in Begleitung von Freunden. Wir kennen ja die Geschichte mit dem Timotheus, mit dem er sich dann überworfen hat und den der Barnabas in Schutz nahm und ihm dazu half, dass er selber zu einem gesegneten Mitarbeiter im Reich Gottes werden konnte. Verzeihung, ich habe gesagt Timotheus, das war der Markus, Johannes Markus, von dem man annimmt, dass er dann später das Markus-Evangelium geschrieben hat. Also eine Geschichte von so viel Bewegung, das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Und mich bewegt dann immer wieder, ich bin zwar noch nicht in der Türkei gewesen, aber in diesem Land, in diesem Erdteil, in diesem Teilerdteil Kleinasien, hat Paulus Spuren hinterlassen. Und er hat später an die Gemeinden in der Landschaft Galatien einen Brief geschrieben, der sehr, sehr lesenswert ist, sehr wichtig ist, wenn man verstehen will, wie differenziert und wie gegensätzlich die Auffassungen waren zwischen jüdisch geprägten Menschen einerseits und denen, die von ihnen in Distanz gehalten wurden, den Griechen. Und an manchen Stellen spricht man, oder die Griechen sprachen von den Barbaren als denen, die auch nicht zu Griechenland gehörten. Jedenfalls, Paulus auf seiner zweiten Missionsreise kommt an die Westküste Kleinasiens und hat die Vision, hat für sich selber die Vorstellung, ich muss unbedingt die Landschaft, in der meine eigene Heimat liegt, missionieren. Ich muss ihnen die Botschaft von Jesus erzählen. Ich muss Menschen für Jesus gewinnen, weil ich weiß, das ist die Rettung fürs Leben. Das ist die einzige Chance, um den Sinn des Lebens zu erfassen, zu gewinnen, ins eigene Leben zu integrieren. Ich kann das so gut verstehen. Die eigenen Leute sind einem am nächsten. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 16, wir wollten dahin gehen und der Geist Gottes hat es uns verwehrt. Wir wollten dahin gehen und Gott hat gesagt, nein, das ist es nicht. Und dann plötzlich, mitten in der Verunsicherung durch den Heiligen Geist, hat Paulus in der Nacht eine Vision und dieses Ereignis kann man sich lebhaft vorstellen. Jemand spricht zu ihm und sagt, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Was ist da passiert? Was hat sich da angebahnt? Eine Grenzüberschreitung von weitreichender Bedeutung. Paulus sollte zwar nicht den am Bosporus übersetzen, aber er sollte von Troas nach Neapolis und dann weiter nach Philippi sich auf den Weg machen, eine Strecke von 250 Kilometer Seeweg plus 13 Kilometer von Neapolis nach Philippi. Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Wer sich ein wenig für Geschichte interessiert, weiß, dass Philippi wohl die Ausgangsstadt, die Heimatstadt von Alexander dem Großen war. Und mir ist das so durch den Sinn gegangen. Alexander der Große ist derjenige, der dafür gesorgt hat, dass der gesamte Mittelmeerraum, dass die Länder rund ums Mittelmeer kulturell umgewandelt wurden oder zusammengefasst wurden aus der Vielvölkerschaft und aus der Vielsprachigkeit in eine griechische Sprachkultur. Das war das Ergebnis dieser gewaltigen Veränderung, die Alexander der Große auf den Weg gebracht hat. Und es ist für mich fast wie ein Zeichen. Paulus wird nach Philippi gerufen, in die Stadt, aus der dieser Mann kam, und gründet dort eine Gemeinde. Schaut euch den Philipperbrief an, lest ihn euch durch. Ihr werdet bewegt sein, was er dieser Gemeinde später noch schreiben wird. Er gründet dort eine Gemeinde und von dort aus geht die Mission durch ganz Europa. Also sozusagen eine zweite friedliche Weltrevolution. Nicht mehr mit kriegerischen Begleiterscheinungen wie bei Alexander dem Großen, sondern durch die Gnade Gottes, durch den Heiligen Geist, durch das Wort von der Versöhnung. Und das beginnt so. Gottes Sendung überwindet geografische Grenzen. Gottes Sendung überwindet kulturelle Schranken und befreit zu einer neuen Gemeinschaft. Das ist eigentlich die Zusammenfassung all dessen. Ich möchte das in ein paar kleinen Schritten anhand dieses Bibeltextes noch näher erläutern. Gottes Geist öffnet unsere Augen, damit wir sehen und entscheiden können, was zu tun ist. So habe ich das mal zusammengefasst. Da wird also in diesen ersten Versen von Vers 9 bis 11 beschrieben, was ich eben schon versucht habe anzudeuten. Ein Mann, erfüllt von der Liebe Gottes, erfüllt von der Berufung zur Missionierung der Welt, zur Ausführung des Missionsbefehls, wie er uns von Jesus in Matthäus 28 überliefert ist, ein Mann, Paulus, ist am Suchen, am Fragen, am sich einfühlen und am Erleben und Erfahren, wie Gott führt. Er hat seine Heimat gesehen, er kennt als belesener und studierter Mann Griechenland, Rom, die jüngere Geschichte der damaligen Zeit und er sucht, er versucht Witterung zu bekommen, wohin, Gott, willst du mich haben, wohin soll die Reise gehen? Und in all seinem Suchen und Fragen kommt dann dieses wunderbare Geschehen zustande. Gott redet zu ihm in einer Vision. Jemand hat versucht, es so zu erklären. Es kann ja auch sein, dass er am Tag vorher einen Mazedonier getroffen hat, dort in Troas. Mit ihm diskutiert hat über das, was dort weltgeschichtlich oder zeitgeschichtlich passiert ist und dass ihn das bis hinein in die Nacht begleitet hat und dass dann Gott plötzlich zu ihm gesprochen hat. Wir wissen es nicht. Aber die Realität dessen, was auf einer Missionsreise, auf der Wanderschaft durch Kleinasien, durch die heutige Türkei passiert, die können wir uns nicht bunt und vielfältig genug vorstellen. Paulus bekommt die Augen geöffnet, dass Gottes Welt noch weiter ist als Kleinasien. Im Alten Testament gibt es mal so eine Stelle, schlage deine Flöcke, die Flöcke deines Zeltes weit außen ein. Und genau das passiert mit dem Paulus. Er wird aufgefordert, ja, er wird eingeladen. Es erinnert mich an ein Satz aus dem Alten Testament, mit Seilen der Liebe wird er gezogen. Er wird nicht geschoben, man muss ihn nicht schieben. Er ist viel zu motiviert, er ist auf dem Weg. Aber jetzt bekommt er die Information, wohin die Reise geht. Gott öffnet die Augen, damit wir sehen. Gott öffnet die Ohren, damit wir hören. Das habe ich notiert zu den Versen 12 bis 13. Ich lese die nochmal. Von dort aus erreichten wir Philippi, eine größere Stadt in der Provinz Mazedonien und römische Kolonie. Dort blieben wir mehrere Tage. Anmerkung: Eine römische Kolonie. Jedes Mal, wenn ich nach Hermsdorf, Kloster Lausnitz gefahren bin, dann wusste ich, dort im Wald, da gibt es eine Kaserne, da gibt es, das ist die Nationale Volksarmee zu Hause. Und ganz nah dabei gibt es Tautenhain, das Dörfchen, und da steht eine Kanone aus den Napoleonischen Kriegen. Oder wenn ihr hier an Auerstedt denkt, oder wie der Ort daneben noch heißt, dann wisst ihr, überall da, wo mal irgendwelche militärischen Entscheidungen gefallen sind, wo mal große Weltpolitik gemacht worden ist, da sind noch Erinnerungspunkte. Da haben sich die Machthaber noch weitere Denkmäler gesetzt. Alexander der Große, römische Kolonie. Und genau in dieses Nest hinein wird Paulus geführt. Und es geht ganz klein weiter. Am Sabbat gingen wir ans Ufer eines Flusses, etwas außerhalb der Stadt, weil wir annahmen, dass die Einwohner sich hier zum Gebet trafen, und wir setzten uns hin, um mit einigen Frauen zu sprechen, die dort zusammengekommen waren. Interessant. Das Judentum war im Laufe der Jahrhunderte immer wieder in Teilen versprengt worden in die Diaspora, in die Zerstreuung. Nicht in jeder Stadt gab es eine Synagoge, zum Beispiel in Philippi nicht. Aber weil zum Judentum genuin dazugehört die Erfüllung der Reinigungsgebote, deswegen konnte sich Paulus ausrechnen und zusammenreimen: Wenn ich in dieser Stadt keine Synagoge finde, wenn ich keinen Anhaltspunkt finde, wo ich Menschen treffen kann, die zum jüdischen Glauben gehören, bei denen er immer angefangen hat, wenn es ums Missionieren ging, dann gibt es nur diese eine Möglichkeit: Ich suche den besten Platz an einem Gewässer. Deshalb ging er an den Fluss. Und tatsächlich hat er dort Menschen getroffen, die sich um den jüdischen Glauben versammelt hatten. Frauen. Im Judentum war das so: Wenn nicht mindestens 10 Männer anwesend waren, das ist auch heute noch so in den Synagogen, dann ist kein gültiger Gottesdienst zu feiern. Aber, ihr lieben Frauen, ihr seid die Träger der Tradition. In den 70 Jahren Sowjetunion haben die Frauen, die Omas, die Babuschkas, den Kindern, den Enkeln das Evangelium erzählt. Die waren zu Hause. Die haben dafür gesorgt, dass über die 70 Jahre hinweg jeder Genosse mindestens einmal das Wort Voskresenje in den Mund genommen hat in der Woche, ohne zu wissen, dass es heißt Auferstehungstag. Die Frauen waren dort versammelt, und auch da gab es eine Leitungsperson, die Frau aus Thyatira. Ich habe gelesen, dass der Name Lydia zu der Zeit noch gar kein Vorname war. Aber sie war eine Lydierin, eine Frau aus der Landschaft Lydien mit der Hauptstadt Thyatira, und dort gab es das Handelszentrum für Purpurstoffe, für Purpurfarbe, eine sehr kostbare, teure Geschichte. Und sie hat Leitungsqualitäten gehabt. Wie ist das, wenn Gott sein Werk voranbringen will, wenn er Menschen gewinnen will für die frohe Botschaft von der Gnade Gottes, von der Versöhnung, von der Überwindung der Rache, dann findet er Menschen, die die Fähigkeit haben, das zu Herzen zu nehmen und auch weiterzutragen. Lydia, so wie sie in der Bibel heißt, ist eine Führungspersönlichkeit und wahrscheinlich ist es so, dass sie dann zur Gemeindegründerin geworden ist. Und es musste jemand sein, der die nötigen Kontakte, die nötigen Beziehungen hat, das nötige Verständnis. Ihr tat der Herr das Herz auf. Ich möchte es also zusammenfassen. Gott öffnet unsere Augen, um die Realität zu sehen und um klare Wege zu wählen und Entscheidungen zu treffen und in die richtige Richtung zu gehen. Gott öffnet unsere Ohren, damit wir aufeinander hören, damit auch eine Frau wie Lydia hören und verstehen kann, was von Gott gesagt wird. Und schließlich, Gott öffnet die Herzen. Ihr Lieben, es ist ja gar nicht gesagt, dass ich, wenn ich eine Message verstanden habe, dass ich dann auch wirklich Vertrauen fassen kann. Ich habe dieser Tage ein Gespräch gehabt mit einem Verantwortlichen in der Ökumene in Gera und dann wurde ich gefragt, naja, warum klappt denn diese eine Sache, die man da so eingefädelt hat, warum klappt das nicht wirklich? Und dann mussten wir sagen, ja, das liegt an Personen. Es hat ganz viel mit Personen zu tun, wenn eine Sache gelingt oder nicht gelingt. Hier sehen wir, dass Gott das Wunder tun kann, dass ein Mensch hören und verstehen kann und dann auch den Weg gehen kann, sich für Gott entscheiden kann. Dass Menschen sich bekehren, dazu können wir beitragen, dass wir gute Zeugen sind, glaubwürdige Zeugen, verständliche Zeugen. Aber dass es geschieht, ist Gottes Sache allein, dass die Herzen geöffnet werden. Aber dass Gott das Herz geöffnet hat, das wird schließlich deutlich an dem Vers 15. Sie ließ sich zusammen mit allen, die zu ihrem Haus gehörten, taufen und bat uns, ihre Gäste zu sein. Wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ich dem Herrn treu bin, sagte sie, dann kommt und bleibt in meinem Haus. Und sie drängte uns so lange, bis wir nachgaben. Zunächst mal diese Einladung zur Gastfreundschaft. Paulus hat später in einem seiner Briefe gesagt, vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn dadurch haben viele ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Vergesst die Gastfreundschaft nicht. Ihr Lieben, das ist ein Markenzeichen von christlichen Gemeinden, Gastfreundschaft. Und ich bin dankbar, dass ich das in meinem ganzen Leben immer wieder erfahren durfte und schenken durfte. Und wenn heute unser Enkel fragt, warum habt ihr so viele Kontakte, dann hat das da eine Ursache. Also, Gott öffnet die Herzen und Gott öffnet die Häuser. Es hat Konsequenzen. Wir haben vorhin diesen Film von IBM Maser International gesehen und ich glaube, wir haben nicht umsonst uns anstecken lassen von der Freude dieser jungen Menschen, die ihre Freude auf die Mission zum Ausdruck gebracht haben. Ich bin sicher, sie werden in den ärmsten Hütten Gastfreundschaft erleben. Ich bin sicher, wir können, egal ob wir einen einfachen oder einen edlen Fußboden in unserer Wohnung haben oder einen Teppich oder nicht, wir können Gastfreundschaft leben und dadurch gelebte Gnade Gottes zu den Menschen bringen und Menschenherzen für Gott gewinnen. Wenn ich mir vorstelle, die Lydia wäre nicht so in Anführungsstrichen aufdringlich gewesen und hätte den Paulus nicht gedrängt. Bleibt, bitte bleibt, wir haben noch viele Fragen. Das steht nämlich dahinter. Dann wäre es vielleicht nicht zu der Gemeindegründung gekommen. Das Beste, was man schenken kann nach der Liebe, ist die Zeit. Das Beste, was man schenken kann nach der Liebe, ist die Zeit. Zeit haben füreinander. Zeit haben hinzuschauen. Zeit haben aufeinander zu hören. Zeit haben einander zu zeigen, dass Gott unsere Herzen aufgetan hat. Das ist das Wesentliche an der Gemeinschaft, in der wir leben. Liebe Geschwister, es gibt so viele Dinge in unserer Zeit, die uns bewegen und erschüttern. Ich habe heute früh noch mal aufmerksam die Nachrichten gehört über die Ukraine. Es ist bewegend zu erleben, dass die orthodoxe Kirche dort ihre Kirche zum Lazarett umfunktioniert hat, als auf dem Maidan die Schießerei losging. Und es macht mich sehr betroffen, wenn ich höre, dass Julia Timoschenko von Rache spricht gegenüber dem, was geschehen ist. Ich glaube, wir dürfen und wir sollen darum beten, dass die Gnade zur Korrektur hilft. Dass es vielleicht in der Ukraine, so wie damals in der DDR, dazu kommt, dass aus der Wende eine friedliche Wende wird. Eine Wende ohne weiteres Blutvergießen. Aber was heißt das? Auch wir als Christen, auch wir als christliche Gemeinde können durch vermeintliche Rechtgläubigkeit, ich sage jetzt nicht durch vermeintliche Rechthaberei, aber zwischen Rechtgläubigkeit und Rechthaberei ist oft nur eine fließende Grenze, dass wir dadurch in eine Gnadenlosigkeit kommen, obwohl wir von Gnade reden und doch zu anderen Menschen gnadenlos sind in unseren Forderungen, dass wir dadurch der Liebe Gottes den Weg verbauen. Wir sind berufen, so wie es das Lied am Anfang zum Ausdruck gebracht hat, dass wir uns faszinieren lassen davon, dass Jesus für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist. Und dass wir Gott nichts mehr zu bringen haben, dass wir nur noch uns von ihm beschenken lassen dürfen. Und dass diese Gnade allen Menschen gilt. In Europa, in Kleinasien, in Israel, in der Ukraine und überall auf der Welt. Die Zeit, in der wir leben, ist spannend. Es ist eine Zeit immer schnellerer Veränderungen. Aber wenn wir das im Herzen haben, Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit, und wenn uns das so groß geworden ist, dann begreifen wir, dass wir ihn und dass wir Gott gar nicht mehr verteidigen müssen. Das macht er schon selber. Wir dürfen einfach seine Boten sein, die Boten seiner Gnade und seiner Liebe. Wir dürfen uns das gefallen lassen, dass er uns die Augen öffnen will, die Ohren, die Herzen und die Häuser. Gott segne euch. Amen.